Geek Talk, der europäische Tech-Podcast.
Sticker.
Mojave.
Foursquare.
GitHub.
Weddings.
Airbnb.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Geek Talk Folge. Heute mit der Nummer 2818 und mein Gruß geht zuallererst in Richtung Deutschland zum Achim in die leichtes Echo Küche.
Ja, ganz genau. Ach. Mittlerweile ja schon fast der Standard, weil ist auch notgedrungen, vom Sofa geht nicht mehr so gut mit dem Mikro.
Na dann, bleibt es in Zukunft in dem Fall von der Küche aus, sehe ich das richtig?
Genau, oder halt aus dem Büro.
Oder aus dem Büro, genau, stimmt, die Möglichkeit hast du auch noch. Und der zweite Gruß geht in Richtung Wien zum Jan. Einen wunderschönen guten Morgen, Jan.
Ja, hallo, ähnliche Gründe wie Achim, auch aus dem Büro, weil durch die vielen neuen Mikros geht das jetzt recht nirgends woanders mehr. Darum ja, wie immer aus dem Büro. Liebe Grüße an euch beide.
Einen schönen guten Tag auch an die lieben Hörer. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben drei Nachträge. Zuerst geht's in Richtung Österreich. Ich glaube, das schubse ich gleich mal Richtung Jan.
Ja, also ein kleiner Nachtrag tatsächlich. Ich habe ja schon davon berichtet, dass wir die DSGVO ein bisschen entschärft haben. Da kann man sehr geteilter Meinung drüber sein. Sind noch alle irgendwie. Fakt ist, dass die EU-Kommission jetzt prüfen wird, ob unsere Entschärfung der Datenschutzgrundverordnung auch entsprechend in Ordnung war oder ist. Ja, mal sehen, was rauskommt.
Ein Hin und Her gab's bei Y-Things. Achim, da haben wir auch noch einen kleinen Nachtrag. Vor kurzem haben wir darüber gesprochen, dass es in die Richtung gehen soll. Jetzt hat's geklappt, oder?
Ja, ich meine, es ist auch irgendwo wahnsinnig, aber halt Nokia hat Y-Things gekauft und jetzt haben sie es wieder ausgegliedert und dem Gründer verkauft.
Weißt du es einigermaßen auswendig? Hat er so viel bezahlt, wie er bekommen hat, oder hat er es günstiger bekommen?
Nee, das weiß ich nicht auswendig, aber ich würde jede Wette eingehen, dass er es günstiger bekommen hat.
Das ist ja zu hoffen eigentlich. So wie Nokia hat es ja nicht unbedingt in die Höhe gewirtschaftet, sonst hätten sie es ja nicht loswerden müssen.
Ja, aber eigentlich haben sie es auch nicht richtig verbockt. Also es ist schon absurd.
Ja, bis auf das die Waage, die sie ausgeliefert hatten und dann nachher mit einem, was war es, ein Firmware-Upgrade eine Funktion weggenommen haben, Jan, oder?
Ja, nicht nur das, auch die ganze App haben sie komplett verhunzt und diese Waage war effektiv nicht mehr irgendwie sinnvoll einsetzbar. Ich habe diese Waage auch und war auch sehr unbegeistert davon, aber sie haben es auch wieder repariert, meine Güte, sowas passiert, ja.
Eben, das denke ich mir halt auch. Und also vor kurzem haben sie zumindest hier noch groß beworben, hier ihren Sleep Sensor, das Sleep-Matte irgendwie am Markt gebracht, die ja für mich auch in diesen ganzen Bereich mit reingehört.
Definitiv, ja. Ja, mal schauen, was der Gründer von Y-Things jetzt damit macht und wie es weitergeht damit. Ja, jetzt wird alles wieder rebranded irgendwie.
Mich würde einfach super interessieren, was der Hintergrund da tatsächlich ist. Ich meine, wir haben es ähnlich gehabt mit Motorola und Google, wo alle geschrien haben, was soll denn das? Und die haben so viel Geld verloren. Da ging es ja aber nie darum, eine Handymarke zu kaufen, sondern sich Patente einzukaufen und das Ganze ohne Patente wieder weiterzuverkaufen. Weiß ja auch keiner, ob das bei Wolfgangs nicht genauso war, oder?
Also gefühlt würde ich ja sagen, die haben es gekauft, weil sie irgendwas damit machen wollten und haben jetzt einfach sich letztendlich neu ausgerichtet. Und das macht einfach keinen Sinn mehr in der Strategie.
Ja, wir werden sehen, wann die nächsten Updates kommen und die nächsten Geräte und so weiter, was daraus passiert. Wir werden auf jeden Fall unsere Hörer auf dem Laufenden halten. Jan, ein dritter kurzer Nachtrag ist etwas, was wir im Januar hatten, wo Philips zum einen die Outdoor-Lampen vorgestellt hat und auch dann neue Apps.
Ja, Hue Sync ist endlich da, damit kann ich im Endeffekt jetzt quasi irgendwie Musik, Videospiele und Co. mit meinen Hue-Lampen quasi synchronisieren, ähnlich wie sie das schon beim Fernseher auch mit Ambilight machen, mit den Philips-Fernsehern gemeinsam. Weiß nicht, habt ihr das ausprobiert?
Installiert und konfiguriert, mehr noch nicht.
Achim, tu irgendwas?
Ich nicht, weil ich bin ja erst seit 2 Tagen wieder in Deutschland und hatte Wichtigeres als blinkende Lampen.
Also unter Mac funktioniert es bei mir überhaupt nicht, obwohl sie es anpreisen, dass es geht. Und das liegt jetzt nicht an irgendeiner Mac-Beta, die man ja haben könnte, sondern ganz normal, aktueller, normaler Release. Und am Windows-Rechner funktioniert es. Die Qualität ist allerdings unter jeder Würde. Ich bin gespannt, ob die dann noch nachbessern. Wenn ich schon so lange die Leute warten, das würde ich mit sowas nicht rausgehen. Das ist derartig außer Sync, nicht in Sync, so wie es eigentlich heißen wird. Das ist schauderhaft. Und der Vergleich mit Ambilight ist auch eine Frechheit. Ich habe zwei Ambilight-Fernseher, die ich beide mit Hüllampen synchronisiere, weil ich das sehr, sehr, sehr gerne mag. Das ist wirklich instantan. Wenn ich es mit Musik synchronisiere, ist das derartig verzögert. Vielleicht ist Musik auch zu schnell dafür, ich weiß es nicht. Ja? Das funktioniert überhaupt nicht.
Du meinst, dass ich sollte es eher in Felix Hue Echo umbenennen, so fast hinten nach hinten.
Ja, so circa. Ja, es ist halt blöd, wenn irgendwie, was jetzt der große Bass kommt zum Beispiel und das dann einfach alles um gefühlt eine Sekunde verzögert irgendwie hinterher wummert. Ja? Das passt einfach nicht. Ja? Bei Gaming ist es besser, bei Musik ist es wirklich übel.
Ja, darf man noch ein bisschen nachbessern in dem Fall. Ist ja Version 1.0 oder ist 0. irgendetwas?
Es ist der finale Release, es ist auf jeden Fall keine Beta, daher, wenn ich schon so lange darauf warte, würde ich mir eigentlich erwarten, dass die funktioniert.
Und vor allem bei eigentlich Philips Hue, wo ja die Dinger eigentlich bis jetzt immer, wenn sie es rausgebracht haben, so getan haben, wie sie hätten tun sollen, oder? Also zumindest ich hätte nicht mehr im Kopf, wo es nicht ging.
Was natürlich sein kann, ist, dass ihnen Razer quasi reingedrückt hat. Das ist ja auch die Version, wo du mit Chroma synchronisieren kannst. Und das funktioniert richtig stark. Vielleicht geht es in erster Linie darum, dann hätten sie den Rest allerdings auch einfach mal deaktivieren können, bin ich der Meinung. Die Razer-Geschichte funktioniert top.
Mhm. Ja, warten wir auf das nächste Update in dem Fall. Mit Ausprobieren.
Aber ansonsten, oder? Im Umbenennen sind sie ja auch gut.
Inwiefern? Will heißen?
Ja, die haben die Sparte doch umbenannt in. Ich habe es jetzt gerade nicht scharf. Einer von euch?
Nö.
Irgendwie sowas wie Signify oder so ähnlich. Ich muss jetzt selber erstmal nachgucken. Wo ich mir auch dachte, was soll das denn jetzt? Was klang halt? Signify, genau. Die haben die Sparte für die Lampen in Signify umbenannt.
Wie hieß die bisher? Ich. Also heißt es jetzt quasi Signify statt Hue?
Ja, Philips Hue. Philips Hue hieß es ja bisher.
Ja, wie das dahinter heißt, weiß ich nicht wirklich jemand, oder?
Ja, aber ich meine,
Signify doch Philips klingt Lightning. Schon wieder... Also, ja.
Ja, aber Signify klingt schon wieder wie so eine Eigenmarke. Aber wenn das Produkt weiter Philips Hue heißt erstmal, dann müssen sie Signify Hue nennen. Das macht das alles verwirrend. Irgendwo keinen Sinn. Das ist schon... ja, komisch. Und Signify finde ich auch relativ austauschbar vom Namen.
Mhm. Ja, ein komisches Rebrand. Vor allem, da die Marke sehr bekannt ist und eigentlich eben für Qualität steht und doch eigentlich top on the line ist, was das Lichtmaterial in diesem Smart-Bereich betrifft.
Ich glaube, dass die Leute das da mehr mit Hue verbinden als mit Philips Lightning.
Ich glaube, dass die Leute das mehr mit Philips verbinden als anstatt mit Hue oder mit Lightning.
Oder das, ja.
Ja, das Licht von Philips, das smarte Licht von Philips. Genau. Ja, wir werden sehen, was da noch alles so kommt und sich ändern wird, außer dem Namen vielleicht oder eben auch nicht. Habe ich irgendwelche Kommentare, Rückmeldungen verpasst, die wir nicht schon über Social Media und andere Wege beantwortet haben?
Nö.
Nö.
Dann würde ich sagen, stürzen wir uns auf die Kurzthemen. Wir haben ja heute noch ein paar Themen und dieses Mal, normalerweise in letzter Zeit ist immer ein bisschen nach hinten ausgelaufen. Die Apple-Ecke war ein bisschen magerer, wegen Zeit manchmal auch. Diese Woche ist WWDC. Ich würde sagen,
heute auch.
Das können die einen so sehen, die anderen so und der dritte anders. Wir werden es sehen. Ich würde sagen, Kurzthemen. Ein kleines internes News-Ding ist, ich bin heute direkt aus dem Spital gekommen, auf dem Krankenhaus. Juppie, ich bin meine Schlaufe los. Ich habe noch viel vor mir und in 5,5 Monaten nochmals eine Operation vor mir. Die machen dann ein bisschen was raus, aber es ist auf gutem Wege, was meine Schulter anbelangt. Das sind schon mal schöne Neuigkeiten, wie ich finde. Hatte ich Freude heute.
Freut uns sehr. Ich glaube, wir können auch für unsere Hörer sprechen.
Ich hoffe es doch. Ja, dankeschön. Und ein zweites kleines internes Thema. 124 Kuvert mit Stickers sind bis jetzt raus. Jetzt kann ich jetzt dann auch euch beliefern. Euch zwei. Euch habe ich ja noch nicht beschickt. Wie sagt man dem? Beliefert.
Ich wollte gerade sagen, meinst du, muss in der Post hängen geblieben sein.
Nein, ich wollte zuerst mal die von unseren Hörern abarbeiten und jetzt kommen, jetzt habe ich noch welche on top, jetzt gebe ich es an euch und wenn dann weitere Bestellungen kommen würden und es noch vom Marketingbudget, wie das Rachim so schön gesagt hat, drin liegt, werde ich dann nochmals welche nachordern. Und es kamen auch schon die ersten Bilder an, gell, Achim?
Genau, also ruhig mal gucken auf Twitter und Co., was sich da so tut.
Genau, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich darüber, wenn ihr uns das Ganze mit Menschen an uns, also an unsere Social-Media-Kanäle zuschickt oder auch sonst mit Hashtag verseht, dass wir es mitbekommen oder uns direkt in Menschen nehmt, wie auch immer. Ja, weiter von den internen Themen zu externen. Embetty. Achim, das ist etwas... Nee, stimmt gar nicht. Ich bin schon ein Thema zu weit. Das ist ein generelles Thema. Embetty ist ja was von Heise.
Das ist nur ein kleiner Service-Hinweis quasi, .dsgvo, Embetty ist so ein Dienst quasi von Heise, dass es euch möglich macht, Social-Media-Inhalte vernünftig bei euch einzubinden, nämlich datenschutzgerecht, weil sobald du ja irgendwas von irgendjemand anderen einbindest, kann es sein, dass der Tracking-Cookies setzt. Etwas, was wir die Woche bei Apple auch stärker haben, dieses Thema, Embetty macht es möglich, das zu integrieren, ohne dass das quasi drinnen ist. Ja, soll das quasi ein bisschen verbessern.
Klingt nach einem praktischen, ich nehme an, Plugin, oder?
Nee, es ist ein Webdienst
nur
quasi.
Code. Ja. Ah, gut. Ich bin gespannt. Werde ich natürlich mal ausprobieren. Bei den Social Media.
Open Source Geschichte. Also das heißt, ihr wisst quasi, was passiert. Es ist so eine Art, ja, es ist schon ein Plugin, es ist ein Proxy-Server, den du halt vorstellst, ist quasi, es ist Open Source und du weißt, was du machst. Also finde ich schon recht praktisch.
Mhm. Gut, finde ich eigentlich auch ganz praktisch, weil ich habe zum Beispiel auch in meiner Woche New York auch irgendwie jeden Tag nochmal 1-2 Stunden mit DSGVO für Kunden verbracht und habe mehr als einmal irgendwelche YouTube-Embedded-Links in YouTube No Cookies manuell ändern müssen. Und ja.
Hättest du das vorher schon gekannt, wäre es natürlich praktischer gewesen. Nehme ich an.
Na gut, das ist ja auch Arbeit, das macht es ja auch nicht von alleine.
Gut, das zweite Thema ist aber deins, Achim, was ich eigentlich ansprechen wollte. Mapbox. Du warst ja, du hast ja gesagt, erst gerade nach Hause gekommen. Erzähl doch ein bisschen. Und was ist Mapbox? Was hat das mit dem zu tun?
Genau, also Mapbox an sich ist halt einfach ein Kartendienst, der seine Karten mit allen Informationen anderen Apps zur Verfügung stellt. Unter anderem zum Beispiel auch Snapchat, Instacart und Lonely Planet. Und die haben jetzt eine Vereinbarung mit Foursquare getroffen. Und Foursquare stellt denen die POI, also Point of Interest, Daten von der Foursquare-Plattform für deren Karten zur Verfügung, damit die einbetten können. Das ist ja auch irgendwie, ja, eigentlich das, womit Foursquare mittlerweile auch wirklich gutes Geld auch verdient. Wo die meisten ja immer noch Foursquare als den Eincheckdienst kennen, der jetzt dann Swarm geworden ist. Aber letztendlich, die große Action passiert halt eben noch in Foursquare mit den Daten und eben eher nicht so offensichtlich wie früher. Also, dass man es mitbekommt. Also, die haben sich schon ganz gut verzahnt als Layer mit zusätzlichen Daten auf Kartendiensten und haben ja auch zuletzt auch noch mit Tinder zusammengearbeitet, um mit ihren Daten besseres Matching zu machen. Also, da passiert halt schon einiges.
Das ist ja schön, dass dem Dienst noch gut geht und es auch vorangeht, ja.
Müssen sich hier gefühlt ein bisschen um neue Geschäftsbereiche kümmern quasi, weil die sonst irgendwie das Kernbusiness gefühlt ein bisschen aussterben, oder?
Ja, das war ja früher schon schwierig im Endeffekt. Als Social Network kannst du dich versuchen zu platzieren, Geld verdienen tust du dann eh nur mit Werbung platzieren. Das hat schon früher nicht so richtig gegriffen. Und dann haben sie einfach ganz klassisch im Endeffekt erkannt, wir haben halt hier aber auch Werte, also die Kartendaten und die Nutzerdaten und wir machen da einfach B2B raus. Also wir liefern die Informationen an andere, die damit arbeiten und ihre Produkte verbessern. Also eine sinnige Sache und das ist ja nicht erst seit gestern so. Das ist ja schon eine Sache, die 3-4 Jahre so läuft.
Mhm. Du warst in den Staaten, in New York war das, glaube ich, bei ihrem neuen Büro.
Habe ich das? Genau, die auch ein guter Beleg, dass es der Firma eigentlich ganz gut geht, denn sie brauchten mehr Platz. Und sind jetzt aus ihren alten Büros, also sind ja nicht die Originalbüros waren ja noch das wahrscheinlich das Schlafzimmer vom Dennis Crowley und Konsorten. aber aus den langjährigen Büros, wo ich auch schon ein paar Mal war in Soho, sind sie jetzt hoch zum in die Nähe des, Flatiron Buildings, das Bügeleisenhaus, in New York gezogen und haben da nun eine Riesenetage in einem schönen Gebäude ist jetzt übertrieben. Also das Gebäude an sich ist nicht schön, aber sie haben halt eine geile Dachterrasse oben drauf, wo man auch Meetings halten kann. Sind auch noch so ein bisschen in der Umzugsphase, also da war noch einiges im, ja nicht im Argen, aber noch einiges zu tun.
DSGVO-Protokolle.
Eher ein paar ordentliche Meetingräume einrichten. Also die alten Meetingräume in Soho waren richtig geil. Die waren halt damals nach den Badges von Foursquare dementsprechend mit Thema versehen. Und wie so die amerikanischen Tech-Unternehmen sind, Google und Co., so ist auch bei Foursquare natürlich ja einfach, dass sie sich Mühe geben, halt auch attraktive, geile Büros zu haben, attraktive, geile Besprechungsräume. Und das ist halt alles noch in der Mache bei denen gerade, also nach dem Umzug. Mhm.
Nicht schlecht. Gut. Ja, nächstes Thema wäre Plex. Jan, die haben einen neuen anpassbaren Startbildschirm.
Ja, so also eine Kleinigkeit. Startbildschirm kann ich nicht akzeptieren. Das andere, etwas spektakulärere, was viele Nutzer schon immer haben wollten, sind Podcasts. Die unterstützen sie jetzt kostenlos für alle. Also du brauchst keinen Plex Pass dafür. Funktioniert auf dem Server quasi, funktioniert im Webbrowser, funktioniert in den Apps. Das bedeutet, es ist gleich der erste Player, der voll durchsynchronisiert ist, was natürlich nicht unpraktisch ist. Was aus unserer Sicht aktuell noch unpraktisch ist, ist, dass keine deutschen Podcasts drin sind, also aktuell im Verzeichnis nur amerikanische Podcasts, aber man kann quasi die Podcasts der Wahl auch einfach so hinzufügen über URL, also das geht so oder so, es ist halt quasi nur kein deutsches Verzeichnis eingebaut, wenn man so will.
Aber bei gewissen Podcast-Playern, Podcatchern, wo halt eben das Verzeichnis nicht mit Deutschen belegt ist und man dann über einen RSS-Feed eigene rein bauen kann. Ist das richtig?
Genau. Also RSS-Feeds-Adresse reinklappen funktioniert, aber quasi eben nur das englische iTunes-Archiv aktuell. Das englischsprachige.
Mhm. Achim, ist für dich die Airbnb-Reisegeschichten-Erstellung interessant?
So semi. Also ist natürlich interessant, weil das wieder eine Plattform ist, die das Format Social Stories aufgreift, was ich ja für das spannendste Format seit ein, zwei Jahren halte, auch für Unternehmen generell in Social Media. Also sprich hier die kurzen, vergänglichen Geschichten mit Kurz-Mini-Videos à la Snapchat, Instagram-Stories, wo ich ja immer noch sage, halt LinkedIn muss das halt einbauen für B2B. Aber letztendlich Airbnb, das macht für mich durchaus Sinn. Ist halt noch relativ simpel integriert. Sie nennen es ja Reisegeschichten. So kriegt man natürlich einen besseren Eindruck von irgendwelchen Orten. Und ja, also wie sagt man, also Räumen, Wohnungen, die man buchen kann, muss man halt sehen, ob der Airbnb-Nutzer das auch so annimmt. Das sind ja im weitesten Sinne so eine Mischung aus diesen Social Stories und / Bewertungen in dem Sinne. Also es ist keine klassische Bewertung, aber letztendlich dokumentierst du damit ja, wie gut oder schlecht die Unterkunft ist.
Mhm. Spannend, da bin ich mal echt gespannt. Wenn du was siehst und so eine Bewertung, kannst du mir mal so eine zukommen lassen?
Ja, gerne. Da, ich habe ja diesmal leider, was heißt leider, also aus irgendwelchen Gründen eben nicht Airbnb gewählt in New York. Von daher, ich bin auch mal gespannt halt, inwiefern die das zum Beispiel auch bei einer Buchung aktiv versuchen, auch den Nutzern zu pushen und zu motivieren, dass die halt das auch nutzen. Weil letztendlich, ohne dass das wirklich aktiv genutzt wird, hat es dann auch wenig Wert. Das ist genau wie bei Bewertungen. Wenn nur eine Bewertung da steht, sagt mir das nicht viel.
Das kann 50-50 sein, genau. Das gleiche gilt natürlich auch für dich, Jan, falls du da sowas siehst. Gerne mal mitteilen. Da wäre ich mal echt gespannt zu sehen. Nicht?
Ich weiß mal, viel Airbnb, diesen Social Network und Tipps und sonst was Aspekte, die da reinbringen, erschließt sich mir völlig nicht. Aber das tut es bei so vielen Geschichten nicht. Also ich bin da wahrscheinlich einfach zu blöd oder zu Mono-Case-mäßig unterwegs.
Anders.
Ja, also ich meine, sind wir doch fein, ne? Also mich erschließt ja auch nicht, wie man sich mit der Apple Watch beschäftigt. Von daher, alles gut.
Aber die hat einen Anwendungsfall, der mag Sport sein. Für mich hat Airbnb einen Anwendungsfall, der ist Buchen. Das tue ich auch. Warum ich jetzt dort aber dann irgendwie auch gleich Geschichten erstellen und teilen und irgendwelche langen, komplexen Bewertungen und Tipps für Sightseeing Quatsch machen soll, dazu gibt es wiederum andere Apps. Ich nutze halt das, wofür es da ist. Ich bestelle auch beim Italiener selten einen Schnitzel, weil das ist meistens eine blöde Idee und das Gefühl habe ich bei solchen Sachen auch immer.
Also ich meine, es gibt eben nicht andere Apps, die halt mir genau die Wohnung letztendlich beschreiben oder halt auch bewerten lassen, weil eben das sind eben nicht wie bei Hotels, wo es dann halt 20 Apps gibt, wo alle Hotels drin sind, wenn es wirklich Privatwohnungen sind, dann muss ich ja in dem Kosmos bleiben.
Ja, aber ich muss nicht so eine riesenlange Bewertung lesen. Die alten, kurzen tun es auch.
Du kannst ja ein Bewegtbild mitbekommen.
Ja, kann ich bei Reiseportalen auch schon immer und finde ich auch super uninteressant.
Ich glaube, hier werden wir, glaube ich, keinen gemeinsamen Nenner mehr finden und gucken wir mal, was da passiert.
Müssen
wir,
glaube ich, auch nicht.
Müssen wir auch nicht und später können wir auch nochmal über die Apple Watch reden.
Genau, können wir das Ganze ja nochmal aufgreifen. Was den Jan aber mehr interessiert, ist ein Telegram-Update. Das erschließt sich mir dann wieder weniger.
Das ist jetzt eine bösartige Unterstellung, es interessiert mich genauso, es interessiert mich noch weniger als diese Stories. Die Geschichte dahinter ist allerdings ein bisschen interessanter, weil Telegram ist ja aktuell in, sagen wir mal, massiven politischen Bedrängnissen und Russland hat ja Apple dazu aufgefordert, dass sie Telegram aus dem App Store entfernen. Zudem hat Apple ja keine Telegram-Updates veröffentlicht, da hat sich dann voriges Wochenende der Telegram-CEO sehr medienwirksam aufgeregt. Ob es daran liegt oder nicht, keine Ahnung. Jedenfalls hat der Messenger dann doch noch ein Update bekommen auf Version 1.3, das man jetzt laden kann. Kleine Verbesserungen drinnen, vor allem allerdings sehr wichtige Verbesserungen drinnen natürlich. Die haben seit März kein Update mehr genehmigt bekommen, so zumindest der CEO, der sich nachher auch bedankt hat übrigens. Da ist natürlich jetzt der ganze DSGVO-Zirkus und Mist drinnen, der natürlich für alle aktuell rechtlich vor allem sehr essentiell ist. Das heißt, da war tatsächlich ein bisschen Eile oder Druck geboten, ne?
Hatte ich das falsch im Kopf? Bist du nicht fleißiger Telegram-Nutzer?
Aber ich hänge nicht dran und ich brauche auch kein Update, weil funktioniert hat eh.
Gut, dann passt. Sind bei dir, Achim, schon die Dino los?
Nee, ich glaube, die Dino haben mich auch verloren, als ich das komische Jurassic Park Ding in meiner Oculus Go ausprobiert habe und so enttäuscht war. Deswegen haben mich die Dinos, die du ansprichst, auf Facebook nicht so interessiert. Aber sag du mal was dazu.
Ja, nicht
du
hast Facebook, ja anscheinend.
Ja, ja, okay, ich habe es bei dir auf Facebook gesehen. Aber sie haben dich genau. Ja zumindest aus dem Keller gelockt.
Ja, eben nicht. Ich bleibe jetzt im Keller, weil das ist ja einer der Gründe, weshalb ich nicht gerne aus meinem Keller rausgehe. Ich habe aktuell 3 Dinos vor dem Haus und da möchte ich nicht gefressen werden.
Ach Spaß so, beiseite. Umgekehrt.
Ja, deshalb gehe ich nicht raus, weil ich habe Angst. Sonst schon, weil frische Luft und Sonne und solche Dinge, die tun mir nicht gut. Und jetzt hat es auch noch Dinos da draußen, die ich sichtbar bekomme. Zumindest wenn ich die App gestartet habe, ist sie sowas wie... kann ich sagen, Pokémon Go einfach auf Basis von nicht von Niantic, sondern auf dem Google Maps for Games API-Geschichte. Da kann man irgendwie Dinos sammeln. Oder? Ist das Sammeln, Jan? Du bist ja der Spieler?
Ja.
Ich spreche übrigens von Jurassic World Alive, von dem Spiel.
Wir sprechen über AR und damit bin ich schon wieder raus. Ich habe es nur kurz ausprobiert, finde ich wieder völlig sinnlos, aber ja, es dürfte um Sammeln und Trainieren gehen und irgendwie hat das Ganze für mich immer kein wirklich durchsichtiges Spielkonzept im Unterschied zu Pokémon Go.
Also gestorben.
Es ist ja, damit ist es für mich Dead on Arrival.
Es ist ja gleich wie Pokémon Go, das kann man ja auch ohne AR spielen.
Ah, das ist die Ding, echt? Dann habe ich das verpennt.
Also wenn ich es richtig gesehen habe, schon.
Ja, es reicht jetzt nur, dass du Karte oder abschießen kannst quasi, ne?
Mhm.
Genau. Ja, das Problem ist, ich kann nachher trainieren für nix und Pokémon Go lebt ja vor allem davon, dass man die Viecher kennt oder halt alle haben will bei dem Dino-Zeugs. Das ist halt einfach keine Motivation, weil halt, ja, weiß nicht.
Ich kenne die Dinos auch, links ist ein, rechts ist ein, nee, Mist, doch nicht.
Genau.
Das ist nicht der Stegosaurier. Ja, kann man ausprobieren. Wie ich mitbekommen habe, sind in meinem Freundeskreis da schon einige mit drin, ganz fleißig am Spielen, mit und ohne Kinder. Und ja, kann man machen. Ich gehe nicht mehr raus, das ist mir zu gefährlich da draußen. Aber ja, Insta to Facebook habe ich da nur kurz hingeschrieben. Vor ein paar Tagen habe ich die Möglichkeit bekommen bei Instagram Stories. Ich glaube, Jan, da bist du, glaube ich, raus, oder?
Ja, es wird mehr überraschenderweise, aber sprich weiter.
Ja, da kann man jetzt direkt über den Knopf, Achim, hast du es schon gesehen, das Ding direkt zu Facebook Story rüberhauen, ohne dass man quasi das Bild speichern muss oder die Story speichern muss und dann bei Facebook wieder importieren muss.
Nutzt du das? Ich habe das seit 2 Wochen und habe das, als ich vor knapp 2 Wochen in Wiesbaden bei der MEMO beim Kongress gebucht war für einen Vortrag für die Fitnessbranche, Social Media. Ja. Genau. Mhm. Da habe ich halt die ganzen Konferenz-Stories, die ich ja eh gemacht habe auf Snapchat und Instagram, dann direkt auf meine Facebook-Seite halt auch gepusht.
Mhm. Ich finde das mega praktisch. Extrem praktisch sogar. Was mir aber nicht gefällt ist, so sehe ich nicht mehr, wer bei Facebook bei mir mitschaut. Da verliert es die Statistik.
Ja, gut. Also im Endeffekt, also soll jetzt auch nicht so super irgendwie beeindruckend klingt, aber ich habe halt so viele Zuschauer, also ich habe jetzt keine Tausende, ne? Aber ich habe halt genug Zuschauer, wo ich dann eh schon den Überblick mehr oder weniger verliere und mich das eigentlich auch nicht mehr interessiert. Mich interessiert dann die Gesamtzahl und die Entwicklung, aber nicht halt, dass ich rausfinde, welche Person einzeln geguckt hat oder auch nicht geguckt hat.
Ich fand es nur spannend. Ich habe Leute, die mich eben auch bei Instagram verfolgen und habe es in letzter Zeit ein bisschen genauer angeschaut und gesehen, dass eben Leute, die plötzlich auf Facebook das geschaut haben, wo sie auf Insta nicht geschaut haben, die Stories. Und deshalb fand ich schade, dass es nicht mehr ging. Aber was toll ist, die Umfragen zum Beispiel gehen dafür dann auch in der Facebook-Story drin, was ja vorher nicht der Fall war, weil du ein Bild hochgeladen hast. Das ist natürlich praktisch.
Wenn genau, man, ich finde das halt als Funktion echt, also ja, bin ich ganz bei dir, sehr praktisch, weil ich auch glaube, dass ich jetzt, also wirklich für mich jetzt in einem Business-Kontext, die Leute, die ich mit Instagram bespiele, wenn ich das direkt zu Facebook pushe, und dann pushe ich das ja nicht in meine private Facebook-Story, sondern in meine Seite, die ich habe.
Die Seite,
also meine professionelle Seite, genau, wo ich ja meine Dienstleistungen im Endeffekt mit auch promote. Da pushe ich das ja rein und ich glaube, da habe ich halt auch ein ganz anderes Publikum, also das weiß ich halt auch zum Teil am Anfang, wo ich es halt auch noch manuell gemacht habe und beobachtet habe, und von daher ist das halt für mich eine super Sache.
Jetzt müsste es eigentlich nur noch den anderen Button geben, von Facebook Story nach Instagram zu pushen.
Ja, ich meine, klar könnte man drüber diskutieren, aber ich glaube halt immer noch, dass du halt als Creator eher Instagram nutzt, um was zu erstellen, anstatt dass du Facebook benutzt und dann halt wirklich Instagram befüllst. Also wenn du auf den beiden Plattformen aktiv bist und auch das Stories-Format nutzt, dann machst du das, glaube ich, auch in Instagram.
Macht definitiv mehr Sinn, genau, ja. Gut, wir haben hier noch ein paar Facebook- und Instagram-Themen. Ist etwas davon besonders interessant, Jan?
Für mich sowieso nicht.
Achim?
Ja, nee, ich glaube, ich hatte auch schon, ich weiß nicht, ich glaube, es hat es in der Daily auch schon drin. Ja, es gibt ein US-Studio, die sagt, Facebook ist out, US-Teenager benutzen YouTube und Instagram und Snapchat. Wo ich mir gedacht habe, Alter, da brauche ich keine Studie für, das weiß ich auch so schon seit 2 Jahren.
Und die Studie gibt es auch seit 2 Jahren immer wieder, oder?
Ja, ja. Und ich meine, der Punkt ist halt auch, Facebook ist auch nicht out, weil denen halt auch noch Instagram gehört, fertig aus. Und das eh verzahnt ist. Und trotz allem, die meisten jetzt auch wieder aus dem Business-Kontext gesehen, die meisten, zum Beispiel auch von meinen Kunden, können immer noch über Facebook total viele Leute erreichen. Logischerweise mit bezahlter Werbung. Aber trotz allem, da sind halt immer noch genug Leute, die du erreichen kannst. Du musst halt immer nur die richtigen Leute erreichen. Und wenn halt die richtigen Leute US-Teenager sind, okay, dann muss ich halt zu einer anderen Plattform wechseln.
Genau, geh dahin, wo deine Kunden sind. Oder Interessenten. Absolut. Oder was auch immer. Ja, macht ja auch Sinn. Genau. Achim, wir hatten es vor einigen, glaube ich, sind schon 1,5 Jahre her, oder ist erst 1 Jahr her. Ich bin jetzt in der Microsoft-Ecke übrigens. Da hat Microsoft einen guten Einkauf gemacht mit LinkedIn, sich eine extrem gute Plattform gekauft, die auch passend ist. Jetzt haben sie sich für circa die Hälfte, nee, ich kann nicht rechnen, einfach ein bisschen weniger, für 7,5 Milliarden eine weitere Plattform gekauft. Ist das auch ein gutes Geschäft? Was denkst du?
Ja, ich meine, die haben halt GitHub gekauft. Das ist halt eine Plattform für Entwickler. Es macht für mich schon Sinn, da Microsoft ja klar für die meisten halt immer noch Endanwender, Windows, Office, tralala ist. Aber ich meine, die haben ja schon immer riesige Entwicklungsumgebungen gehabt, Visual Studio und Co. Also, und klar, Entwickler müssen ja auch für Microsoft entwickeln. Also das ist schon, also es macht schon irgendwo Sinn für mich. Die Frage ist halt, und ich meine, es wurde natürlich auch wieder durchs Netz geprügelt dann. Dann kamen halt wieder alle und ja, da wechseln wir, die übernehmen das, wir gehen zu woanders hin. Es gibt ja auch andere Entwicklerplattformen. Das ist der übliche Blödsinn, der jedes Mal bei sowas passiert. Also wenn die das halt hegen und pflegen, vernünftig. Ich glaube, Microsoft hat durchaus auch gute, also wie sagt man, eine gute Reputation bei Entwicklern, dann ist das vollkommen in Ordnung und funktioniert auch.
Mhm. Jan, was denkst du? Gibt es da einen großen Wechsel?
Oder? Den großen Wechsel gibt es schon, aber von den Kunden, die Microsoft sowieso am Hintern vorbeigehen, das sind nämlich diese ganzen Open-Source-Projekte, die sich halt nicht abhängig machen wollen und halt da irgendwie Open-Source-Ding leben wollen. Ja gut, dann baba. Und denen geht es Microsoft nämlich nicht, weil GitHub ist ja wohl auch eine bezahlte Geschichte und um die Kunden geht es Microsoft. Die können dann in Zukunft zum Beispiel mit einem Tastenklick ziemlich sicher den ganzen Quatsch irgendwie Richtung Azure deployen und daraus aus einem Source-Code auch tatsächlich ein Programm machen und so weiter und so weiter. Microsoft ist ein Riesenplayer für Programmierer. Wenn du jetzt auf die WWDC schaust, rennt dort gefühlt mehr Microsoft herum als Apple, weil die auch gleich passende Lösungen anbieten, mit denen du deine iOS-Apps Richtung Azure publizieren kannst und solche Geschichten. Apple hat ja da nichts. Ja, ich glaube, es ist ein sehr, sehr, sehr intelligenter Schritt, eine sehr, sehr gute Erweiterung des Portfolios. In 7,5 Milliarden finde ich sogar relativ günstig.
Und es kam relativ unerwartet, oder?
Absolut.
Hat ja auch keiner mit gerechnet oder auf dem Schirm gehabt.
Es gab auch nicht irgendwie so vor einem Monat oder so oder vor 3 Wochen irgendwie Gerüchte darum. Es gab jetzt im Nachhinein Gerüchte, dass, oder nicht Gerüchte, sondern Aussagen und denk, dass Google auch dran gewesen sein soll seit etwa 4 Wochen und da eigentlich auch einsteigen wollte. Ist mir lieber, dass es Microsoft gekauft hat.
Mein Gott. Dass die beiden Alternativen sind, mir auf jeden Fall auch, ja.
Mhm. Ja, wir werden sehen, was daraus passiert. Aber dich, Jan, freut die nächsten beiden Themen, die gehören ein bisschen zusammen, oder?
Ja, die gehören stark zusammen, aber das ist natürlich nichts zum Freuen eigentlich. Das Problem ist, dass wir haben schon mal darüber geredet, diese Always Connected PCs, das heißt quasi Windows on ARM, generell sagt man sowohl Windows als auch macOS aktuell nach, dass sie auch auf ARM-Prozessoren erscheinen sollen. Bei macOS ist es ja ein Gerücht, bei Windows nicht mehr. Da gibt's ja, gab es die Ankündigung von einem halben Jahr. Ja, und was ist seitdem passiert? Nix. 3 Geräte vorgestellt, keines davon käuflich erwerbbar, schon gar nicht in Europa. Auf der Computex hat jetzt endlich Qualcomm nachgelegt, bringt den Snapdragon 850, der soll für diese PCs noch besser geeignet sein. Ob das Problem löst, weiß ich nicht, weil der 840er oder 845er, das war jetzt auch nicht schlecht geeignet, ist auch verfügbar. Offenbar kann man Hardware darauf bauen, sonst würde es die nicht per se nicht geben. Dann muss es meiner Meinung nach andere Probleme geben als der Prozessor. Ja, mal schauen, schade, eigentlich finde ich das Konzept nämlich total spannend.
Es klang ja wirklich spannend. Das hatten wir, wie du gesagt hast, zu der CES Anfangs Jahres, wenn es richtig ist. Ja. Bis zu 20 Stunden Akkulaufzeit und solche Geschichten, oder?
Ja, mit LTE. Also dieses Always Connected stimmt ja quasi. Fast genau. Einen Tag Akku, ja. Und voll LTE, weil natürlich, ich meine, so Smartphones brauchen heute halt relativ wenig Saft, sind sie noch relativ klein. Wenn ich sowas in ein 13-Zoll-Gehäuse reinknupper und dann irgendwie einen entsprechend großen Akku dazu, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das funktioniert. Aber tja, die Dinge sind irgendwie halt nicht erwerbbar, leider.
Irgendetwas hat doch nicht funktioniert, genau. Ja, ich glaube, ich hüpfe jetzt direkt in die letzte Ecke, weil das, was ich hier in der Google-Ecke noch stehen habe, das kann man dann auch abfrühstücken, wenn wir beim Thema AR sind, von Apple. Apple-Ecke, es war ja am Montag wieder soweit, wir haben lange gewartet. Achim, möchtest du mal was sagen? Zuerst vielleicht so generell. In welche Richtung tendierst du?
Also am Montag war, also es ging natürlich um die WWDC, die am Montag stattgefunden hat. Und peinlicherweise habe ich das noch nicht mal auf dem Schirm gehabt. Die ist irgendwie im Vorfeld komplett an mir vorbeigegangen. Gefühlt auch, weil es keine großen Gerüchte gab. Also vielleicht korrigiert er mich da, aber ich habe irgendwie nicht so viel mitgekriegt. Und ich bin am Montag ja zurückgekommen aus New York und war jetzt nicht unbedingt mords geschafft oder sonst wie. Habe aber noch ein bisschen gearbeitet, bin dann ins Bett gegangen früh, damit ich halt in den normalen Rhythmus reinkomme. Und irgendwann zwischendurch aufgewacht und wie ich es dann so gerne mache, checke ich dann mal Twitter und habe gesehen, ui, die findet gerade statt. Und habe sie mir dann entsprechend nur zeitversetzt in der Nacht angeschaut, beziehungsweise eher nächsten Morgen in der Früh. Beziehungsweise auch quer gelesen. Und ich würde sagen, ja, mir tut es nicht leid, dass ich es nicht live geguckt habe. Sind ein paar nette Sachen bei. Aber ja, gut. das war es dann auch für mich. Jetzt halt eine Entwicklerkonferenz. Ich bin jetzt kein Entwickler, es gab keine Hardware. Und alles andere sehe ich dann auch eher entspannt. Also ich fand es halt weder gut noch schlecht.
Also so in der Mitte. Noch eine kurze Frage. Wie hast du es konsumiert, das Visuelle? Auf welchem Device, wenn ich fragen darf?
Auf dem MacBook.
Auf dem MacBook. Mhm. Jan, so dein kurzes, in welche Richtung geht's bei dir?
Absolut mies.
Und wo hast du es geschaut?
Auf was für einen Preis? Externen Monitor, 4K, auf dem MacBook quasi. Also ich habe ja getickert und gearbeitet zu dem Zeitpunkt quasi und hatte die große 4-Bildschirm-Keynote-Experience und durfte mir 4 Bildschirme in dieses absolut schlechte Event anschauen.
Mir hat es gefallen und ich habe es auf der Apple TV angeschaut. Teilweise mit meiner Tochter. Teilweise. Sie ist immer wieder weggelaufen. Die spreche nicht meine Sprache. Aber ja, genau. Mit was wollen wir beginnen?
Ich muss noch kurz was hinterher schicken, bevor wir beginnen. Weil da kann es jetzt wieder nämlich sehr schnell auseinanderbrechen. Was Sie vorgestellt haben an Inhalten, fand ich schon okay. Und die grundsätzlichen Entscheidungen, die Sie treffen, finde ich sehr gut. Nämlich so ein bisschen mehr Performance und ein bisschen mehr Stabilität, das war nach heuer notwendig. Was ich extrem mies fand, war die Show. Das Ding ging über 2 Stunden für Inhalt, den du in eine halbe hineinkriegst, mit so extrem schlechten Speakern teilweise und vor allem noch schlechteren Demos. Das war übelst. Das war die längste Keynote seit langem mit dem wenigsten Inhalt seit langem. Das fand ich absolut erbärmlich, ja. Inhalt so, okay, aber das hätte nach einer Stunde auch dran. Wir hatten Builds wie iOS 10.3, die größer waren als iOS 12. Was mich nicht stört, die lange Präsentation über eine Stunde für quasi nichts, finde ich eine Frechheit.
Das ist natürlich da, wo die meisten Kunden sind bei iOS, oder? Also ich nehme, du sprichst iOS an.
Ja, ist ja auch okay, aber normalerweise dauert eine Keynote auch gerne mal 1,5 Stunden oder nur 1,25. Das hätte es für diesmal auch getan. Warum ich das auf so episch ausbreite, verstehe ich nicht. Ja? Ich brauche Leuten Videochat über FaceTime nicht 15 Minuten lang erklären. Was Videochat ist, wissen die Leute. Was Gruppenchat ist, wissen die Leute auch schon, weil Apple ist der Letzte, der das bringt. Ist schon in Ordnung. Ja? Alles gut, aber warum muss ich das so episch ausbreiten? Das ist kindisch.
Fandest du es auch schlecht gemacht, Achim, die Keynote selber, also die, von den Menschen da, die
also die sind? Länge, wie gesagt, habe ich ja noch nicht gesagt, aber die Länge fand ich jetzt vollkommen okay, es war halt ausufernd, aber es war halt früher genauso gefühlt für mich und es gibt halt Themenbereiche, die mich auch null interessieren oder auch klassischerweise immer, wenn irgendwelche Games vorgestellt werden auf irgendwelchen Keynotes, interessiert es mich auch nicht und dann wird ja auch 5 Minuten oder 10 Minuten über irgendwelche Games geredet. Von daher, ja, mein Gott, dann sollen sie halt auch 5 oder 10 Minuten oder 15 Minuten über Videochat reden. Ich fand es teilweise einfach schlecht von der Performance. Also ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, eine Dame, wo ich mir dachte, Alto Belli, ja, jetzt spricht die zum ersten Mal vor Leuten. Die fand ich halt ganz schmies. Der Adobe-Typ, im Endeffekt, der stellt sich hin, erzählt was, zeigt nichts. Das fand ich auch blöd. Ja. Also ich meine, ja. Ja, also von daher handwerklich meine ich jetzt halt Leute, die was präsentieren und wie sie es präsentieren, fand ich es halt auch eher schlecht oder eher schlechter, nicht so toll, wenn man so sagen würde, ich fand es jetzt nicht grottig.
Und was ich auch ganz übel finde, ist immer dieses Argument von wegen, es ging um Entwickler, natürlich, aber die interessiert zum Beispiel 15 Minuten lang FaceTime-Videochat auch nicht, weil da kommen die nicht rein, gratuliere, und die interessiert auch 10 Minuten Lego EA nicht, weil außer, dass die das vielleicht in ihre coolen Hipsterbuden hinstellen und dann auch zocken, aus Entwicklersicht ist das auch völlig irrelevant. Aber ein Tipp auch für die Hörer, kann man sich auch angucken, machen wahrscheinlich die wenigsten, aber diesmal war es echt gut. Nach der Präsentation ist ja immer gleich die State of the Union, wo dann wirklich für Entwickler der ganze Zirkus gezeigt wird. Das war wesentlich besser diesmal als die öffentliche Keynote. Also als die übertragene Keynote, alle Sachen sind sowieso öffentlich.
Lego, das musste sein. Das hätten sie auch 20 Minuten machen können. Ha, ich freue mich schon.
2 Deppen, die auf iPad standen. Also, boah.
Ah, komm, da bin ich zwischen euch beiden, glaube ich halt. Also ich fand das schon ganz gut, als auch als Beispiel, was sie halt damit theoretisch machen können. So. Und ja, ob sich der Hipsterbuden das hinstellt und damit rumspielen, egal. Aber im Endeffekt, als Entwickler kannst du dir dann halt auch bildlicher vorstellen, was du damit halt theoretisch halt machen könntest.
Bin ich
super bei dir? Das finde ich schon unter dem Aspekt vollkommen okay.
Bin ich super bei dir? Dann hätten sie sich aber vorher Air Force One sparen können, wie sie mir zeigt, wie es seinen Koffer ausmisst mit dieser Measures App. Also die Lego-Demo war besser als das, aber in Summe war es halt wieder alles so viel zu viel. Wieso muss ich mir jetzt anschauen, wie Federighi irgendwie einen Koffer ausmisst als erste Demo und danach gleich noch eine zweite Demo mit wir können mehrere Objekte und Lego. Okay, die Lego-Demo war die wesentlich bessere und dann hätte ich mal vorher 10 Minuten Federighi-Quatsch mit dieser Meshes-App sparen können, die auch wieder nicht für Entwickler ist, weil es wurscht ist und Entwickler das eh schon so ein Jahr können. Man muss denken, Leute, wozu? Wie produziert ihr die längste Keynote ever? Mit Schmarrn und Doppelungen? Ach Gott.
Ist es die längste Keynote ever? Ich mag mich erinnern, Jan, in deinem ersten Mal, wo du hier warst, hast du auch schon mal, also in deinem ersten Jahr, wo du dabei warst, du bist im Herbst gekommen, im Frühling, war es auch schon eine, die über 2 Stunden war und da hast du auch gesagt, die sei unglaublich lang. Also mich hat jetzt die Länge nicht, also ja, man hätte es kürzer machen können, aber in dem Sinn, ja, das ist ja nicht nur für die Entwickler, sondern auch für die Masse an Menschen und mittlerweile schaut dir das wirklich auch hin zum Kunst
nicht zu. Für Entwickler, nicht nur, das sage ich ja.
Ja, aber eben, das ist ja, also Apple weiß ja auch, dass da alles zuschaut und nicht mehr eben auch Entwickler. Das Nerdige, das kommt in den Tagen nachher,
Da beißt sich die Katze im Schwarf, wenn Leute auf Twitter mittlerweile schreiben, dass sie grantig sind, weil da nichts war, heißt es, ja, Kinder, das ist für Entwickler, ja, regt euch nicht auf, keep calm, das ist ja für Entwickler. Für Entwickler war aber auch ein Schmarrn, weil in FaceTime kommst du nicht rein, in die Meshes-App kommst du nicht rein, in ARKit, okay, da waren die Lego-Team meinetwegen noch gut. Du kommst in 99% der Sachen, die uns gezeigt haben, eigentlich nicht rein und für die, die es nur anwenden müssen, nämlich den Anwender, war es dann auch zu dünn und wenn das jemand laut sagt, dann heißt es wiederum, nein, das war für Entwickler. Unterm Strich war es am Ende für gar keinen und dann aber über 2 Stunden lang. Also die Performance fand ich eben auch, was die Speaker betrifft, super grottig. Eigentlich hättest du sowas diesmal mit einer Pressemeldung wegsenden können. Klar, dass sie es nicht tun, aber so erklärungsbedürftig war dann nichts diesmal.
Wollen wir mal ein bisschen auf die Details eingehen?
Aber komm, sagen wir es erst einmal, damit es einer gesagt hat, unter Steve Jobs hätte sowas nicht gegeben.
Das hat natürlich jemand jetzt sagen müssen. Danke, Achim.
Würde ich ganz im Gegenteil behaupten, aber ja. Es hätte es früher so in der Variante nicht gegeben, weil es zumindest unter Steve Jobs auf jeden Fall nicht so viele Gäste gab. Der wollte die Zeit für sich alleine haben.
Ja, aber das war auch mehr, er konnte auch entertainen und unterhalten und begeistern.
Er ist zumindest Vision mehr Tischfeuerwerk als Tim Cook.
Jeder, was er besser kann, genau. Wollen wir zu, was hat es begonnen? iOS 12? Also mir hat dann zum Beispiel sau gut gefallen, dass mein 5S, was ich ja immer wieder mal zwischendurch auspacke, weil es einfach so unglaublich schön klein ist, auch noch das Update bekommt und nicht irgendwie enorm abgespeckt und vor allem mit sehr viel Power mehr dahinter.
Ja, generell sind es Performance extrem stark hoch, auch auf den neuen Geräten. Das betrifft das nicht nur alte Geräte sollen bis zu 50% schneller, also das Doppelte quasi schneller werden, ob das stimmt oder nicht, bleibt abzuwarten. Die ersten Demos, die man jetzt schon sehen kann, ist es so. Ich habe es aufs X drauf gebügelt und heute quasi verglichen mit einem 11er, also mit einem iOS 11 Gerät. Auch da ist es spürbar schneller. Große Frage ist und bleibt allerdings, und das wird sich erst dann bei finalen Release zeigen müssen, das kann natürlich auch nur Betrügerei sein und es wäre nicht das erste Mal bei Apple. Ne? Apple betrügt bei sehr vielen iOS Releases sehr gerne, weil sie einfach die Animationsgeschwindigkeiten in die Höhe drehen und sagen, die Animation dauert jetzt nicht mehr, weiß ich was, 0,4 Sekunden, sondern 0,2. Darum sieht es dir gefühlt so aus, als wäre die App schneller da. In Wirklichkeit ist es nicht, weil sie noch nicht ansprechbar ist. Es sieht derweil nicht so aus, aber wie viel mal das dann wirklich schneller ist, ist halt eine andere Sache.
Das ist ja keine Apple-Krankheit. Das kann ja unter anderem Microsoft auch beim Startbildschirm einfach einen zweiten und dritten und vierten Slide hinzufügen und dann wirkt es auch schneller.
Ja, ich sage ja nicht, dass das nicht nur Apple macht, aber ich sage, Apple tat da schon dementsprechend, was jetzt als Performance-Gewinn verkauft wird, muss sich dann tatsächlich beweisen, ob so ist, wenn es so ist. Aktuell zum Beispiel, wie immer, zieht die Beta halt auch ihre was an Akku. Wenn jetzt wieder mehr in Akkumanagement reingehen, was sie definitiv müssen, sonst ist das Handy vor Mittag bereits aus, dann kann es natürlich auch wieder sein, dass wieder die Geschwindigkeit auf der Strecke liegen bleibt und so. Also nicht zu früh freuen, was die Beta jetzt betrifft. Das ist halt das Einzige, was ich sagen will, weil aktuell gehen auf YouTube 17.000 Videos herum. Die sind alle beeindruckend. Die Beta ist wirklich irre schnell. Das ist alles wahr. Aber könnte sein, dass das auch wieder langsamer wird.
Genau, für das gibt es ja dann die finale Version eben im September, Oktober, wenn sie dann rauskommt. Ja, sonst noch Dinge? Achim, vielleicht, was dir aufgefallen ist?
Das Schöne ist halt, jetzt, egal ob die Geschwindigkeit jetzt wirklich so ist oder nicht, ich meine, wirklich der Kern, den habt ihr ja auch angesprochen, ist halt, dass sie halt Geräte bis 2013 zurück unterstützen. Und egal, ob die jetzt 50% schneller werden oder 20%, wenn die ein bisschen schneller werden und generell überhaupt nur eine Unterstützung bekommen für sowas, ist das halt ein Paradebeispiel, was eben die ganzen anderen Plattformen eben nicht machen.
Ja, ist das erste Mal, dass das letzte Modell, was im letzten Jahr das letzte war, nicht weggefallen ist. Das ist ja auch schön. Also es ist ein stabiler Punkt.
Ja, man kann ja auch über vieles jammern und meckern. Aber halt, also wenn ich auch, witzigerweise habe ich heute darüber überlegt, das ist jetzt eben ein anderes Thema, aber geht für mich in die gleiche Richtung. Wenn ich überlege, ich arbeite mit einem iMac von 2007 oder 2009, eins von beiden halt, wo ich das neueste macOS drauf bügeln kann, was der 1A läuft für das, was ich mit dem machen will. Das kann, also der hätte jetzt keinen anderen Hersteller am Start mit den Geräten, die ich so, sag ich mal, habe, die dann immer noch unterstützt werden mit irgendwelchen Sachen.
Updates. Und wenn du das weiter bügelst mit dem 10, dann ist das 10 gar nicht mal mehr so teuer gewesen. Mit diesen, was habt ihr bezahlt? 1400 Euro?
1320.
1320?
Also das ich fürs Größere, Achim, 1000 irgendwas, ne, fürs Kleinere, 1200 irgendwas.
Ich habe es ja eh nicht bezahlt, ist ja hier in meinem Vertrag drin.
Ja, eben, ich meine, das relativiert dann diesen, in Anführungszeichen, enormen Anschaffungswiderstand, oder?
Naja, du wirst dein iPhone nicht 10 Jahre verwenden wie deinen Mac, aber du kannst die Geräte natürlich wesentlich länger verwenden und bekommst wesentlich länger Updates als für Android. Das haben sie ja auch dort wieder groß unterstrichen, zu Recht. Ja?
Mhm. Definitiv.
Und halt, ich glaube auch nicht, dass wir von uns dreien hier reden oder halt auch vielleicht eventuell von einigen Zuschauern, die halt jedes Jahr ein neues Gerät oder alle zwei Jahre ein neues Gerät holen. Es gibt halt eine Riesenbasis halt, die Geräte halt eben 4-5 Jahre benutzt.
Genau. Ja, die können das auch jetzt und kriegen die neuesten Updates und damit natürlich auch die neuesten Sicherheitsdinge. Das ist eine absolut tolle Sache, die sie ganz gerne groß tapezieren dürfen, weil das ist natürlich eine Wahnsinnsleistung, klar.
Genau, weiter so, Apple, das rockt.
Und ich meine, die Statistik, wo sie dann gezeigt haben, dass hier, weiß ich nicht, 90% aller iOS-Devices auf dem neuen iOS laufen, gegenüber, weiß ich nicht, 6% bei Android, ist eine Statistik halt, die auch genau darin begründet ist, weil du eben nicht für Android X Ultimo Updates rückwirkend kriegst. Du kriegst ja für aktuelle Geräte teilweise gar keine Updates. Und natürlich können die da nicht auf dem aktuellsten Android sein, weil es gar nicht zur Verfügung gestellt wird.
Genau, und das Witzige an diesem Vergleich ist ja, dass man das eigentlich gar nicht so vergleichen kann, denn bei Android werden ja nicht rückwirkend alle Geräte gezählt, sondern nur diejenigen, die in diesem Jahr neu rausgekommen sind, von denen wird das aufaddiert und nicht von komplett allen Rechnern. Also wenn du es richtig rechnen würdest, wäre das noch viel dünner. 8.1 ist bei 0.8%. Genau, aber wir gehen zurück zu iOS. Achim, was hat dir an iOS 12 noch gefallen? Was hast du noch behalten?
Ich glaube, ich habe nichts behalten von iOS. Außer, dass es schneller wird.
Ja, brauchen wir viel mehr?
Ja, schon. Ja, ja.
Was denn?
Also ich finde diese Nutzungsstatistik zum Beispiel relativ angenehm und praktisch. Die ist jetzt nicht dringend nötig, aber die ist ganz nett. Was ich auf jeden Fall gebraucht habe, waren verbesserte Notifications, weil die sind mir unheimlich auf die Nerven gegangen.
Und okay. Bin bei dir. Notifications, gesammelte Notifications finde ich super. Also gesammelt finde ich eh gut, auch beim macOS auf dem Desktop. Sammeln. Sammeln ist gut.
Genau, das ist echt cool, da auch so ein bisschen Intelligenz drauf geschmissen, wo du jetzt quasi, wenn du die dreimal ausblendest, der dich beim vierten Mal tatsächlich fragt, du blendest das jetzt schon dreimal aus, willst du das nicht vielleicht dauerhaft ausblenden? Finde ich schon ganz schick. Und was auch ziemlich cool ist, mal sehen, wie weit es nachher wirklich geht. Sie haben ja Workflows quasi aufgebohrt und in Siri hinein integriert. Diese kannst du so eine Custom Phrase quasi anlegen und dadurch einen Workflow antriggern. Und die sind auch gar nicht so schlecht. Bin gespannt. Vielleicht holt Siri ein bisschen auf. Ja.
Da bin ich echt auch gespannt, was sie daraus machen und was vor allem wir schlussendlich damit machen können, wenn es dann da ist. Genau, wir haben ja, Jan, über Twitter, stimmt, über die Familie und über die Nutzungsstatistiken kurz was angeteasert. Ich finde das cool und das fand meine Tochter auch cool.
Ja, das fand ich auch cool. Das, was damit verbunden ist, finde ich diskussionswürdig zumindest. Da geht es ja um Kindersicherung nachher quasi, ne?
Genau, aber erzähl mal, was daran ist nicht gut oder findest du speziell?
Naja, ich kann mir sehr, sehr, sehr detailliert angucken, wie ich mein Handy genutzt habe. Das ist ja gut. Ich kann mir aber als Vater eines Kindes auch sehr, sehr, sehr genau angucken, wofür das sein Handy genutzt hat. Und ich kann natürlich nachher auch Nutzungsbegrenzungen einbauen. Die Begrenzungen finde ich per se gut. Und bitte jetzt sehr unter großen Anführungsstrichen zu sehen, ja. Diese Spionagegeschichte finde ich halt immer ein bisschen problematisch. Zugegeben, ich bin kein Vater, aber grundsätzlich finde ich schon okay, aber ich glaube, du musst halt mit deinem Kind darüber reden und ihm das halt auch sagen, ja. Weil sonst irgendwie finde ich das immer so ein bisschen creepy. Das ist genauso wie diese ganzen Diskussionen mit GPS-Tracker und dein Gerät ist trackbar und du bist trackbar. Das mögen schon sinnvolle Funktionen sein, aber ich glaube, du musst dein Kind, sofern es alt genug dafür ist, und das sollte es aber gleich auch sein, halt zumindest sagen, dass es auch so ist, dann wird schon wieder passen, ja. Aber ja, einfach das mein Bedenken dahinter. Ja. Ansonsten finde ich schon alles ganz okay, aber dass es quasi auch ohne Info trackbar ist und halt komplett auslesbar ist, bis auf die letzte Sekunde, bis auf jede Webseite, wo du warst. Ja. Es geht wirklich auf jede einzelne Webseite. Ich weiß nicht, ja. Ja. Also zugegeben, ich habe als Jugendlicher sich auch Webseiten besucht, die ich nicht durfte, egal ob jetzt irgendwie Gewaltvideospiele, Pornografie oder sonst irgendwie was, und das war auch okay und hat mich in meiner Entwicklung wahrscheinlich nicht so riesengroß nachhaltig beschädigt, ja. Wenn da alles meine Eltern gewusst hätten, was ich tue, wäre ich, glaube ich, nicht ganz glücklich gewesen, und ich glaube, da geht es allen irgendwie so, oder?
Ich finde das genial, weil wir gehen zumindest so um mit unserer Tochter oder unseren beiden größeren Töchtern, dass wir mit ihr zusammen ins Internet gehen und ihr zeigen, was gut und schlecht ist, und wir ihr aber auch Freiraum lassen, und sie weiß, sie darf selber auf YouTube rumrutschen und sich Dinge suchen und anschauen. Sie weiß aber auch, dass wir dann quasi stichprobenartig mal reinschauen, was sie alles so geschaut hat, also so den Verlauf anschauen. Und wenn ich das so jetzt kann, ohne dass ich mit ihr vor ihr eigenes Gerät sitzen muss, sondern wenn wir irgendwie sonst zusammen sind und es irgendwo passt und halt das iPad gerade nicht da ist, kann ich das viel besser machen. Und auch das Eingrenzen, aktuell lösen wir das über die Fritzbox, einfach mit dem Zugang zum Internet, aber dann kann sie natürlich das iPod dennoch nutzen. So kann man das am Anfang ein bisschen granularer machen, aber sobald wir merken, dass das alles passt und dass sie merkt, was sie darf und was nicht so geschickt ist oder was sie mit Vorsicht genießen darf, dann können wir sie da auch loslassen und ihr das Ganze selber übergeben. Also ja, da bin ich schon extrem froh. Und das Coole daran ist, das Erste war, cool, dann kann ich schauen, dann sieht Mama endlich, wie viel, dass sie am Smartphone sitzt. und nicht umgekehrt, sondern eben in die Richtung.
Ja, du hast es aber für mich in dem Punkt genau die zwei wichtigen Punkte gesagt, und unter denen finde ich auch alles total okay. A, das Kind muss es eben wissen, bin ich der Meinung, das tun deine Töchter dann ja, ne? Und B, irgendwann mal kann ich halt auch die Leine loslassen. Rein theoretisch kann ich das aber auch meinem 19-jährigen Sohn, der noch in der Familienfreigabe drinnen sitzt, einfach aufdrehen, und der weiß halt kein Wort davon, und dann finde ich es halt echt übel, ja. Also, schwieriges Thema, aber wie gesagt, per se finde ich schon richtig, da kommt es jetzt auf die Leute an, wie sie es einsetzen, dann ansonsten ist die Idee schon ganz gut.
Mhm. Ja, das, alles andere sehen wir dann, wenn es da ist. Vielleicht verteufelt sie es dann ja auch ab Herbst. Wir werden es sehen. Sonst noch etwas, 2.12?
Ja, mehr KI, mehr. Entschuldigung, doch, Memojis. Wer ist dabei? Achim, Memoji-Fan jetzt schon?
Ihr zwei können Zungen rausstrecken, oder?
Kannst du halt machen. Hätte jetzt aber auch keiner vermisst, wenn es nicht gekommen wäre, ne?
Memojis ist quasi das digitale Abbild einer selbst, also das Animoji, das ich nach meiner eigenen Vorlage erstellen kann. Finde ich super uninteressant. Auf der anderen Seite, für den Zielmarkt, für den es, glaube ich, vor allem gedacht ist, ist es wahrscheinlich schon interessant. Aber dass das zufällig wie Mi Tomo oder Mi klingt, ist, glaube ich, kein Zufall. Die Dinge schauen halt genauso aus wie die Nintendo-Dinger. Generell muss man halt sagen, viel Neues war da bei allem nicht groß dabei, was wir vorher schon angesprochen haben. Stimmt, sorry, FaceTime kann jetzt Anrufe bis zu 32 Leute. Ja, schön, können andere halt auch schon sehr stark, ist schon gut. Ja,
ja, und das Memoji ist im Endeffekt auch eine Kopie von Bitmojis.
Ja, von Bitmojis, genau. Ja. Ja, etwas, was der Achim nicht braucht, ist das WatchOS in der neuesten Version. Und somit auch die Walkie-Talkie-Funktion, auf die ich mich unglaublich freue.
Soll ich jetzt etwas dazu sagen? Oder ich klicke mich jetzt aus, ne?
Sag kurz ich, ja.
Nein. Ich sag doch mal, installiert euch doch mal eine Beta auf eurer Apple Watch.
Hast du es bei mir mitbekommen, oder?
Ja, selbstverständlich.
Gratuliere. Ja, meine Watch ist kaputt tatsächlich. Apple hat es versägt und da sie das Update mittlerweile zurückgezogen haben, lag es nicht an meiner Dummheit, sondern es lag tatsächlich an Apple. Darum auch die Warnung an unsere Hörer, die das vielleicht auch Spaß machen wollen und vor allem sich irgendwo ein Profil irgendwo runterladen. A, Profile runterladen, generell eine schlechte Idee. Aber B, bei WatchOS sowieso problematisch, selbst wenn ihr das Profil noch irgendwo habt, tut es nicht. Die Beta frisst Smartwatches auf. Sehr unangenehm. Meine ist gerade am Weg zum Service tatsächlich.
Mhm. Ja, Betas, wir sagen es ja in jedem Jahr bei jeder irgendwelche Vorstellung und Keynote von auch anderen Herstellern. Betas sind mit Vorsicht zu genießen und nicht auf Haupt und, wie sagt man dem so schön?
Ja, jetzt rede ich aber gleich durch die Leitung, weil das habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen super häufig gehört, aber das meint mit der Warnung niemand. Damit ist gemeint, da könnten mal Daten verloren gehen, dass das Gerät kaputt geht dadurch und dir deine Hardware brickt, ist normalerweise nicht Teil des, das ist halt eine Beta-Geschichte.
Aber das Schöne daran ist, du bekommst jetzt eine neue, eine frische Apple Watch mit neuem Akku und allem drum und dran.
Nicht? Glaube ich auch nicht.
Nee. Können Sie es reparieren? Dann falsch.
Nee, im Endeffekt muss das Ding, weil es sich halt bei einem Update aufgehängt hat, neu gecrashed werden. Das Problem ist halt, du kommst ja zu diesen Hardware-Ports selbst nicht ran. Das heißt, die werden die irgendwo einsammeln, werden die neu crashen und ich kriege die wieder. Und das dauert jetzt halt zwei Wochen. Ich bin jetzt aber auch nicht großartig böse darüber. Ja, ist halt so. Es kommt vor, aber... Was ich nur meinte, das ist nicht unbedingt Teil der Warnung normalerweise. Ja, dass das passieren kann, ist mir auch klar. Und ja, ich war ja nur enttäuscht vom Apple-Support. Das ist vielleicht eine Geschichte für einen anderen Podcast. Aber ansonsten sind sie eh sehr kulant und machen das relativ zügig, sage ich mal. Dann ist alles okay. Kommen wir mal zu den Features,
oder? Nee, warte mal. Ich sollte ja nichts dazu sagen, aber dann sage ich doch noch was dazu. Weil du ja gerade auch noch sagst, irgendwie, ja, kann vorkommen. Nee, kann eben nicht vorkommen. Ich meine, das ist eben genau eben nicht hier das, was man sonst immer sagt, hier Betas aufpassen, kann was verloren gehen, sondern es bringt dir das Teil sofort. Und dass sowas ausgeliefert wird, ich meine, es gibt ja Qualitätskontrolle und weiß der Teufel was, dass sowas ausgeliefert wird und ja nicht ein Einzelfall ist jetzt bei dir. Also und deswegen haben sie es ja zurückgezogen. Das geht eben nicht. Das ist schon echt eine miese Paradeleistung.
Ja, vor allem, sie haben es halt für alle Entwickler freigegeben und sie haben ja auf der Keynote noch gesagt, sie haben im Endeffekt wie viel? 30 Millionen Entwickler? 300? Oder ist eine unheimlich utopisch hohe 20. Zahl an Leuten, die das quasi jetzt machen konnten ab Montag. Ja? Das ist schon eine Ansage, stimmt schon, ja.
Eben, das geht nämlich gar nicht halt. Also, weil das ist echt, sowas musst du vorher abfangen in diversen Qualitätssicherungsschritten.
Mhm. Ja, und ich dachte schon, vielleicht ist es irgendeine komplett exotische Kombination und die exotische Kombination heißt Series 2. Die ist, glaube ich, relativ weit verbreitet, ja.
Die ist stark verbreitet, vor allem auch unter denjenigen, die sich sowas in nicht original geshoppt haben. Wie sagt man dem? Secondhand, ja, im zweiten Kauf. Ja, was aber schön ist, Features wolltest du noch, Jan. Verpasst.
Hauptfeature, also die zwei, im Endeffekt haben sie es auf zwei Sachen reduziert. Der Teil war relativ kurz, aber halt dann mit langer Demo, weil sie eine Dame auf einem Fitnessband zeigen mussten, was ich auch wieder so eine super Performance-Miesigkeit fand, egal. Das Ding erkennt automatisch Workout, startet sie aber nicht automatisch, damit sind sie hinter der Konkurrenz zurück, trotz allem. Und du kriegst jetzt endlich Podcasts drauf, nicht nur die von Apple, sondern auch über andere Podcatcher, wenn sie denn kommen, weil sie auch die Background Audio API quasi aufmachen, also auch andere Player im Background Audio übertragen, Audio streamen und Audio wiedergeben dürfen. Das ist natürlich sehr praktisch, aber jetzt keine große Weiterentwicklung. Ja, und Walkie Talkie, genau, haben wir es angekündigt seit 4 Jahren.
Ganz wichtig, weil das war ja eigentlich das Initial-Feature, was die Apple Watch zu Beginn hätte tun können sollen.
Sag ich
was
ja gerade, nicht gekommen seit 4 Jahren angekündigt. Jetzt bringe ich es endlich raus. Gratuliere. Ich hoffe, dass ich das irgendwie deaktivieren kann.
Ja, kann man machen. Ich werde es nutzen, fleißig. Ich freue mich drauf.
Ja, müsste sicher unruhige Freude haben, wenn ich dich dann dauernd irgendwann an Walkie-Talkie.
Ja, sicherlich. Lass es mal Gott an. Schauen wir mal. Was mich gefreut hat, und das gab es ja schon mal beim Wechsel zu 4K-Videos, ist bei tvOS, dass jetzt Dolby Atmos-Unterstützung reinkommt für Leute, die ein Fernsehgerät mit Unterstützung und oder ein Wiedergabegerät sonst haben, die bekommen ein Update auf ihre Filme mit Dolby Atmos. Ist doch cool.
Kostenlos für alle, genau, coole Sache. Aber was man halt auch da wieder dazu sagen muss, ist gleich ein super Beispiel. Für Entwickler war halt gar nichts, was tvOS betrifft und das ist halt echt traurig auch wieder. Aber ja, Dolby Atmos dazu ist natürlich cool und es ist kostenlos, das ist natürlich noch cooler, genauso wie 4K letztes Jahr.
Gab es schon in den, was haben wir jetzt schon, Mittwoch, in den gestern und heute irgendwelche Keynotes, irgendwelche Workshops dazu zu tvOS? Gibt es da wirklich gar nichts drin?
AirPlay 2.
Sonst nichts.
Ne. Und AirPlay 2 ist ja eine Woche vor der Keynote gekommen. Das erklären sie jetzt natürlich sehr genau, weil es eigentlich da ist. Aber nö, das Ding hat echt nichts dazu gelernt für Entwickler. Darum eben, das ist genau, was ich meinte, mit den Ankündigungen dort waren halt auch nur so bedingt für Entwickler, weil Dolby Atmos geht halt Entwicklern am Popo vorbei, weil das bringt ihnen ja nichts. Können sie ja nichts tun damit. Ist ja nur Medienkonsum.
Es hat nichts mit Spielen und Apps zu tun, genau. Ja, Achim, wir gehen auf das Gerät zurück, wo wir uns aktuell gerade befinden, auf ein MacBook, glaube ich, bei dir. Freust du dich auf Mojave, oder?
Mojave.
Ja.
Ja, also, nee. Das liegt aber daran, dass ich mich selten auf Betriebssystem-Updates freue. Ich freue mich auf ein leckeres, kaltes Bier, aber nicht auf ein Betriebssystem-Update. Aber ansonsten finde ich halt ganz gut, was sie bringen. Das ist ein solider nächster Schritt. Und was ich ja vorhin schon gesagt habe, sammeln. Es gibt jetzt Stacks auf dem Desktop, was also mir sehr entgegenkommt, weil mein Desktop je nach Arbeitsphase auch wirklich rappelvoll ist.
Kenn ich.
Und so werden dann dementsprechend beispielsweise Bilder, Videos auf einen Stack gepackt und es ist ein bisschen übersichtlicher.
Da hatte ich mal vor vielen, vielen, vielen Jahren irgendwie 10 Punkt irgendetwas eine App dafür, die mir das gemacht hat. Oder ein Programm damals noch dafür. Da freue ich mich auch drauf. Gibt's sonst noch etwas, Jan, worauf wir uns freuen dürfen in Mojave?
Dagmut.
Bin ich mir noch nicht so sicher. Umso länger, dass die Keynote lief, es ging langsam. Aber ich bin nicht so der Dark-Mode-Typ. Irgendwie, keine Ahnung wieso.
Ich habe ihn halt schon wieder die ganze Zeit vor mir. Ist zumindest hübsch gemacht. Ob es mir nicht auf Dauer auch alles zu dunkel wäre, weiß ich nicht. Aber es ist zumindest endlich mal da für die, die es wollen. Ansonsten, ja. Naja, was wir, glaube ich, das größte Thema haben. Und es passt ganz gut. Sie schicken uns jetzt in die Wüste, weil Mojave ist eine Wüste und keiner der Berge mehr. Wir kriegen Marzipan, ne? Also die Möglichkeit, iOS-Apps auf macOS zu bringen. Das aktuell kann das nur Apple mit vier
leichter
Anwendungen.
Zu portieren.
Home, Voice-Memos, Aktien und News. Aber nächstes Jahr kriegen es alle. Und das wird halt dann spannend werden. Ich glaube nicht bisher, dass das eine gute Sache ist.
Because of
zwei Gründe. A, dass das unterschiedliche Geschichten sind, hat schon einen Grund und das betonen sie auch immer wieder. Vor allem haben die unterschiedliche Bedienkonzepte, weil diese Apps sehen tatsächlich genauso aus wie auf iOS. Ich hänge in die Shownotes einen Screenshot von der Home-App dazu. Da wird dir auf einem Nicht-Touchscreen-Gerät meiner Meinung nach schlecht. Und B, ich glaube, weil das vor allem schlechtere macOS-Apps für uns bedeuten wird, weil nennt mir eine App unter macOS, die ihr gerne hättet, die es auf iOS nur gibt und auf macOS nicht.
Home, hätte ich jetzt gesagt.
Ja, und so Twitter-Entwickler?
Instagram?
Ja, wirst nicht nein. kriegen, weil nicht mobil.
Nein. Eben, nein. Microsoft To-Do, die To-Do-App von Microsoft.
Ja, wird in die Cloud wandern.
Habe ich da auch in der Cloud, genau. Netflix haben wir, wenn wir es unbedingt brauchen, im Browser. Hat er auch irgendwas auf Lager, was du haben würden wolltest, tätest?
Ja. Siehst du? Also das Einzige, was jetzt passieren kann, ist, dass so Buden wie Tweetboard zum Beispiel, wenn sich mal die Mac-App nicht mehr so ganz auszahlt oder weiß ich was, irgendwie Things oder Todoist oder Wunderlist oder was auch immer, dass die jetzt hergehen und sagen, na gut, Mac-App separat entwickeln, schwierig, teuer, ist vielleicht jetzt geschäftlich auch nicht so lohnend. Ach Gott, was wir aber auf jeden Fall können, schubst mir halt einfach die iOS-App darauf. Und das will ich halt nicht. Also ich glaube, dass das eher Probleme bereiten wird oder könnte, als dass es uns das Vorteile bietet. Weil ich nämlich, glaube ich, gute macOS-Apps verlieren werde und stattdessen schlecht portierte iOS-Apps sehen werde. Wir haben aber alles sehen. Erst nächstes Jahr wissen wir da genau mehr. Die vier Apps von Apple jetzt tun nur bedingt weh. Die Home-App finde ich ganz fürchterlich, weil die schaut wirklich genauso aus wie auf dem iPad. Das ist für Touch-Bedienung, also für Nicht-Touch-Bedienung nicht ausgelegt, wenn du da diese, weißt du, Lampen in die Höhe regeln kannst, ja. Es ist ja alles ausgelegt auf drücken, halten und dann rauf und runter ziehen. Mit einem Finger ist das total naheliegend. Mit einem Mauszeiger musst du das mal mehr vorhüpfen. Das ist nicht so normal, finde ich. Ja.
Aber auf dem Touchpad geht das nicht auch mit es geht ja da auch quasi so ein bisschen 3D-Touch-mäßig.
Naja, das sind so Dinge, die uns der Mac irgendwie nie beigebracht hat. Weil wenn ich einen Lautstärkeregler irgendwie drehen will, dann klicke ich auf das Pünktchen, also einmal drauf, dann habe ich es quasi in Bewegung und verziehe und klicke nochmal drauf. Ne? Und da muss ich jetzt quasi klicken, gedrückt lassen, in die Höhe ziehen. So bin ich die Bedienung auf einem Mac einfach nicht gewöhnt, weißt du, was ich meine? Und dass dann Dinge plötzlich größer werden und dann irgendwie quasi dieses Scroll-Ding nicht mehr bei einem Mauszeiger ist, sondern ganz woanders, weil der trotzdem auf eine Höhe runter reagiert, obwohl der Mauszeiger überhaupt nicht dort ist. Weißt du, was ich meine? Weil die Skala dann ja plötzlich aus dem Bild raushüpft, weil ja diese Lampe aufgeht auf groß, ne? Das sind so Sachen, das Bedienkonzept ist nicht durchdacht. Klar, weil einmal ist es ausgelegt für ein Touchscreen, einmal ist es ausgelegt für Maus und Tastatur oder eben nicht. Und ja, aber wie gesagt, vielleicht ein Jahr ist auch eine Menge Zeit, vielleicht kriegen wir das auch irgendwie noch besser gebacken oder wie auch immer. Was man ihnen lassen muss bei all den Sachen, muss ich jetzt auch fairnesshalber Sachen sagen, für eine Beta 1, abgesehen von WatchOS, läuft das alles schon irre stabil, ja? Also Home funktioniert wirklich ohne Probleme. Da ist vielleicht auch der Vorteil, dass du auf iOS-Erfahrungen zurückgreifen kannst quasi.
Ja, das liest man ja generell nicht nur jetzt von Home, sondern von den ganzen Beta-Versionen, dass es einfach wirklich funktioniert, kaum App-Abstürze und solche Dinge bringt. Und das natürlich nicht unschön. Und auf macOS laufen noch 32-Bit-Apps. Ist das Übergangszeit oder?
Es ist ganz klar angekündigt, es ist das letzte Jahr. Also ja, es ist noch gut. So, aber sie haben auf der State of the Union, gibt es auch eine Folie dazu, nachweislich. Es ist das letzte Betriebssystem, das 32-Bit-Apps unterstützen wird. Punktum.
Mhm. Achim, du freust dich auf keine großen Updates und bei dir hat sich nichts mehr geändert als zu Beginn, wo ich gefragt habe zu der WWDC. Ja. Nichts Neues jetzt mitbekommen, was dich aus dem rumhüpfen lässt.
Nö, ich bin heute noch genauso glücklich, wie ich vor einer Woche war mit meinem macOS und mit meinem iOS.
Muss ja dazu sagen, du bist ja generell, es läuft und tut sein Ding, oder? Ähnlich wie ich. Ja.
Genau, und hier die iOS-Apps, hier in Anführungsstrichen auf dem Mac, ich sage halt auch am Ende, ja, brauchen wir es nicht. Du, am Ende, scheißegal, das entscheidet der Markt. Wenn das hinterher auch, wenn die eben so ein Tweetbot dann als iOS-App in den Mac-App-Store reinrotzen und das ist halt einfach scheiß in der Bedienung, dann spricht sich das rum, dann kaufen die Leute das nicht, wenn das zum Kaufen ist, so, und dann regelt das der Markt einfach. Dann wird er nicht so viel davon verkaufen, dann muss er entweder selber entscheiden, ob er dafür entwickelt oder eben nicht und gut ist.
Das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Mhm. Ja, Jan, glücklicher, weniger glücklicher als vor einer Woche?
Insofern glücklicher als vor einer Woche, weil die Entscheidungen, die sie getroffen haben, finde ich tatsächlich sehr gut, dass sie eigentlich sind das alles nur High- oder Snow-Versionen, wenn du es so nennen magst, mit so ein paar Kleinigkeiten dazu. Ja. Und es sieht alles jetzt schon sehr gut aus und ich habe noch nie so eine gute erste Beta irgendwo erlebt. Und die Grundrichtung jetzt mal so sagen, okay, irgendwie wir machen nicht große Ankündigungspolitik und machen es nach ein Jahr lang lächerlich und das haben sie, finde ich, letztes Jahr. Finde ich sehr gut und sehr wichtig. Wie gesagt, das ändert nichts daran, dass ich sagte, die Keynote war schlecht, weil ich das echt trennen will. Inhaltlich fand ich das gut, was sie tun. Die Keynote selbst, die Präsentation, fand ich halt grottig und das ändert auch nichts. Das macht aber genauso wenig mein Glück irgendwie aus oder nicht aus, wie beim Achim oder auch die, im Endeffekt, mein Glück macht das gar nichts davon aus, ja. Aber auch den Eindruck der Keynote, also der Inhalt, der ändert das auch nicht, ja. Es war halt einfach schlechte 2 Stunden, sich das anzugucken, wenn man sich das durchgelesen hat, nach am Ende in irgendwie 15 Minuten wäre es wahrscheinlich schlauer gewesen. Aber ist halt so, aber inhaltlich finde ich es gut und ja, Glück oder nichts, ja, da bin ich beim Achim. Glücklich macht mich eher ein gutes Bier, das ich jetzt gleich nach der Sendung trinken werde.
Na dann, würde ich doch sagen, freuen wir uns auf nächste Woche, oder? Oder haben wir noch was wir irgendwie rein machen möchten.
Wir sind hier schon wieder gut voll, glaube ich. Oder Achim, hast du noch was Dringendes?
Nö, also gut voll bin ich noch nicht, aber ich habe auch nichts mehr teemäßig beizusteuern.
Bier.
Na dann, würde ich doch sagen, ein großes Dankeschön in Richtung Deutschland. Vielen Dank, Achim.
Ja, danke dir, Martin, und ein großes Danke auch an den Jan.
Danke an euch beide, danke an unsere lieben Zuhörer.
Wir freuen uns auf eure Rückmeldungen, auf euer Feedback über Social Media und natürlich auch über Bilder zu den Stickers. Die sind gerne gesehen, auf welcher Plattform auch immer. Und ja, was soll ich noch sagen? Je nachdem, wenn ihr uns hört, morgens, mittags oder abends, euch einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Sticker.
GitHub.
Huh?
Macht's weiter, ich muss mir noch überlegen, wie man Mojave ausspricht. Das ging jetzt nicht so schnell richtig.
Das geht.
Und das heißt Wibbings, Martin.
Dann sage ich Widdings. Du schneidest das noch gerne rein. Und das andere kannst du gerne rein. Wollte ich sagen, das andere kannst du gerne als Outtakes reinnehmen.
Ja, genau, so mit meinem Mojave. So, dann sind wir mal beim Stopp, ne?
Wir dürfen stoppen.
Hört mehr Geek Talk.